Buenos dias.
So sagt man zumindest in Costa Rica. Also viel mehr Spanisch habe ich euch leider auch nicht mitgebracht. Ich darf jetzt kurz berichten. Länger müssen wir das mal wann anders machen. Ich würde sagen, die Privilegierten sind wahrscheinlich mal die Senioren. Da werdet ihr dann alle eingeladen. Da kann man etwas länger berichten über unsere Missionsreise nach Costa Rica. Wir sind mit einer Gruppe von 9 Leuten unterwegs gewesen. Also 9 Leute sind nach Costa Rica geflogen. Davon sind 6 aus unserer Kirche dabei gewesen. Und das war genau vor 4 Wochen sind wir losgeflogen, beziehungsweise am Samstag in den Sonntag hinein. Ja, Costa Rica, warum? Wir haben in Costa Rica Missionare, Tabea und Diego, mit ihrer jetzt 14 Monate alten Tochter Leni, die da arbeiten. Und ja, wir dachten so am Anfang, wir sind dann in der San Jose, da hat der Diego auch ein Haus und seine Ursprungsgemeinde ist in San Jose und wir würden da eine Zeit lang verbringen und dann mal so einen kleinen Ausflug in den Urwald machen. Das dachten wir bis 7 Tage, bevor wir abgeflogen sind. Und dann kam das Programm. Missionare sind spontan, sehr kurzfristig organisiert und es hieß dann, ihr macht alles. Was ist alles? Ja, wir sind genau einen Tag in San Jose, wir sind 10 Tage im Urwald und es gibt jeden Morgen eine Andacht, die gemacht wird. Wir werden jeden Tag Familien besuchen, es gibt Dienstags und Sonntags Gottesdienst, ihr werdet predigen und beten für alle Leute. Es gibt einen Ausflug in den Urwald zu einem endemischen Volk, den macht ihr auch komplett mit und gebt da das Wort Gottes weiter. Und wir haben noch so, ich würde ihn mal den Landesfürst in der Region Talamanca im Urwald besucht. Auch dort werden wir einmal übernachten und auch da gebt ihr Wort Gottes weiter. So ganz nebenher haben wir noch eine Schule komplett angestrichen und Zementarbeiten gemacht und viele Hilfsgüter verteilt und verschenkt. Dann haben wir 2 Schulen besucht, dort haben wir mit den Kindern gespielt, im Jugendgottesdienst übrigens auch, den habe ich schon wieder fast vergessen. Da haben wir natürlich auch durften unsere Jugendlichen predigen und da haben wir mit den Jugendlichen auch Spiele gemacht, in den Schulen Spiele gemacht. Und dann, weil wir ja schon mal in der Schule waren, für sämtliche Kinder auch das Essen vorbereitet und ausgeteilt. Das war so das Programm eine Woche vorher mit dem dezenten Hinweis, bereitet euch mal vor. Und wenn man dann so direkt aus dem Alltag herauskommt, muss man leider feststellen, dass das mit der Vorbereitung dann nichts mehr wird. Aber man fliegt ja lässige 11 Stunden. Ich weiß nicht, ob das mit den Bildern schon klappt. Geht da schon eins? Bilder kommen. Ja. Also da ist unser Flugzeug, das rollte da gerade an, ein alter A340, das ist mein Lieblingsflugzeug, weil die Piloten das am besten beherrschen, hat man mir mal gesagt. Also damit kommt man überall runter. Das ist schon mal gut, wenn auch auf 1000 Kilometer im Umkreis kein weiterer Flughafen ist, gibt einem das schon mal das sichere Gefühl, dass man auch da landen kann, wo man runter muss. So, 11 Stunden ist man unterwegs, die hatten wir ja dann Zeit vorzubereiten, die hatten wir dann Zeit, uns auch so ein bisschen kennenzulernen, weil tatsächlich diese Gruppe eben aus Menschen zusammengesetzt war, die sich zum Teil gar nicht oder nur sehr wenig kannten. So, das ist unser erstes Flugzeug gewesen, also Verkehrsmittel. Ich fange mal kurz mit den Verkehrsmitteln an, dann gehe ich über das, was wir an Diensten hatten, damit ihr wisst, wie es weitergeht. Dann gehe ich über Orte, an denen wir waren und zum Schluss möchte ich euch noch ein paar Menschen vorstellen, damit ihr wisst, wie ich das jetzt hier mache. Falsche Richtung. Zu schnell. So, das ist ein Toyota Hilux, das ist das Auto vom Diego im Urwald. Ihr seht, da ist schon die halbe Mannschaft von uns drauf. Der kann mit dem Land Cruiser nichts anfangen, weil der teilweise 25, 30 Leute mit diesem Pickup transportiert. Die 5 bis 6 Privilegierten sitzen im Auto, die anderen 25 sind dann auf der Ladefläche. Man braucht da so ein Auto und man denkt ja, da wäre ja ein Bus fällig. Wäre schön, muss aber allradtauglich sein, weil es da zum Teil sehr steil hoch und runter geht und durch Schlamm und dann kommt man da einfach nicht weiter. So, das ist der lokale Bus, mit dem man dann unterwegs ist. Ja, also Die Ladefläche eines LKWs ist das, wo man unterwegs ist. Das sind so die im Urwald, die Fahrzeuge, mit denen wir uns bewegen durften. Das war dann, man sieht ein Mercedes. Als Deutsche waren wir privilegiert. Ich glaube, den einzigen Mercedes in ganz Costa Rica benutzen zu dürfen. Und zwar so sitzt man da hinten komfortabel auf der Ladefläche und darf sich dann über die Pisten humpeln lassen. Die anderen Alternativen sind Bötchen wie diese da, lang, kurz und nie ganz dicht. Ja, läuft immer ein bisschen Wasser rein. Und wenn man gut beladen ist, dann sollte man, so wie da, mit allen Gütern und 15 Leuten, sollte man auch nicht zu viel zappeln, weil dann die latente Gefahr besteht, dass das ganze Ding umkippt. So, da es einfach gar keine Brücken gibt, gibt es halt immer nur die Strecke bis zum nächsten Fluss und dann nimmt man halt so ein Bötchen, entweder man fährt rüber oder wie wir, dann weiter in den Urwald fährt man halt mal so eine knappe halbe Stunde den Fluss hoch und lässt sich da dann abliefern und mit so einem LKW weiter transportieren. Was haben wir denn so gemacht, außer Bötchen zu fahren und mit dem Pickup rumzufahren? Ja, wie gehabt, dienen war das Thema vom Diego, was er uns eben auch gleich gesagt hat, ihr macht das ganze Programm. Ja, das ist schon der erste Dienst. Der erste Dienst war, dass wir aufeinander Acht gehabt haben. Ja, das ist eine Gruppe, da hat man aufeinander Acht. Und wenn man zusammen unterwegs ist, dann begleitet man den einen oder anderen und passt aufs Gepäck auf und sieht zu, dass es uns in der Gruppe gut geht. Das ist ein wichtiger Dienst in einer Gruppe. Vor allen Dingen, wenn man so zusammengewürfelt dann fast 14 Tage zusammen ist, ist es ja auch manchmal schwierig. Dann ist schön, wenn man das schon mal als Direktrice hat und das hat sehr gut geklappt. Das ist schon San José. Wir haben beim Diego im Haus geschlafen. Der hatte, glaube ich, 3 oder 4 Betten und die anderen haben halt auf dem Boden oder auf Luftmatratzen geschlafen. Und dann am nächsten Morgen ging es direkt los. Das ist Chan, der durfte dann predigen. Und er hat das in Englisch gemacht. Und Englisch ist seine Lieblingssprache mittlerweile, glaube ich. Also man muss schon sagen, ich finde das sehr mutig. Ich weiß nicht, ob es rund 300 Worte sind, Chan, die du beherrschst im Englischen. Ja, aber dann zu predigen vor einer immerhin 300, also so eine große Kirche wie wir, fand ich sehr mutig. Ich bin ehrlich gesagt sehr dankbar, dass wir diese hübsche Dame neben dem Chan hatten, nämlich die Annie Brown, die hat uns übersetzt, die hat uns auch die ganze Reise begleitet, die eben sehr gut Englisch und Spanisch, die hat dann in Spanisch übersetzt, die aber auch ein paar Brocken Deutsch kann und die hat uns sehr geholfen und die hat auch das bisschen Italienisch, was der Chan dann eingeworfen hat und die deutschen Worte auch alle verstanden und konnte das dann wunderbar übersetzen. Also es ging direkt los, morgens hin zur Kirche und dienen und mit Predigt. Dienen auch mit Gebet. Nach dem Gottesdienst, ich hatte in der Kirchenleitung gefragt, sage ich, wir könnten mit euch zusammen beten, wenn ihr das wünscht. Wir haben Menschen mit entsprechenden Begabungen, prophetisch und wie sich dann herausstellte, auch hier die Lena vorne rechts, hat von Gott auch die Gabe der Krankenheilung bekommen, hat sie aber noch nie eingesetzt. Weiß aber, dass sie die hat. Und nach dem Gottesdienst hat die Lena für eine Dame gebetet, die am Stock ging, die ganz steife Knie hatte, die sich nicht bewegen konnte. Und die ist in diesem Gottesdienst geheilt worden. Vollständig geheilt worden. Also sie hat dann den Stock so einem Jungen in die Hand gegeben und ist dann nach dem Gottesdienst feiernd rausgelaufen. Und der Pastor der Kirche hat den Diego auch 3 Tage später noch angerufen und hat gesagt, die läuft hier immer noch wie ein junges Kaninchen durch die Kirche. Also sagt er, das war jetzt nicht irgendwie so ein emotionales Ding. Nee, sagt er, die ist vollkommen geheilt. Ja. Ja, Andachten vorbereiten. Das ist die Biggie, das ist die Mama von der Lena gewesen, die war mit. Und links, das ist die Tabea Zörrer, also die Frau vom Diego. Die hat uns dann, das ist jetzt schon in Talamanca im Urwald übersetzt und wie gehabt, jeden Morgen um 7 Uhr Andacht. Ja, und jeder war mal dran. Jeder war mal dran. Gibt es Leute, die haben gesagt, kann ich nicht. Ja, aber es hat sich herausgestellt, man kann, auch sie kann, wenn sie denn darf. Andachten, jeden Tag. Das ist Gottes, da auch. Da gibt Helga gerade ein Zeugnis weiter. Auch das ist ein Dienst, ein Zeugnis weiterzugeben. Einfach von der Größe Gottes zu erzählen, was wir mit ihm erlebt haben, konnten also während des Gottesdienstes, das ist die Kirche da in Talamanca, auch Menschen damit auferbauen. Und da gibt Helga das Zeugnis weiter. Ich habe es dann in Englisch übersetzt und dann unsere Anni dann in Spanisch. War halt ein bisschen mühsam, aber es geht. Predigen. Das ist Hasti, die predigt am Ende im Urwald, bevor es nicht mehr weitergeht, also wo die Piste aufhört und es dann weiter in den tiefsten Dschungel geht. Bei dem, ich würde ihn mal den Landesfürsten nennen, ich weiß es nicht, hier wird man sagen Regierungspräsident oder irgendwie sowas, auf jeden Fall. In diesem Dorf wohnte ein Mann, der in der ganzen Umgebung anerkannt ist. Ja, man hört sein Wort und in dieser Talamanca-Gegend, wo wir waren, sind die Leute tatsächlich politisch unabhängig. Sie haben also ihre eigene Lokalregierung und können da relativ autonom handeln. Sehr viel Animismus, Schamanismus gibt es auch, noch stärker im Urwald. Aber an dieser Stelle haben wir halt sprechen dürfen, nicht in einer Kirche, sondern in einem, das ist ja also der Gästeunterstand, wo wir dann auch geschlafen haben. Und das ist eben etwas anderes, ob man Nichtgläubigen etwas weitergibt oder Gläubigen. Und da hat die Hasti doch auch sehr deutlich Gottes Wort verkündigt. Aber man spürte die Anspannung schon sehr stark. Und da haben wir eben festgestellt, dass es hier nicht nur Licht war und Salz, sondern auch schon mal Salz in die Wunde. Aber ihr wisst ja, mit Salz kann man Wunden reinigen. Und manchmal muss auch das sein. Also das war dann physisch und psychisch auch anstrengend an der Stelle. Kann man nicht anders sagen. Das ist eine Frau, die kam in den Gottesdienst mit diesem Kind. Das Kind ist schon über 3 Monate alt. Sieht eigentlich aus wie gerade geboren. Ist total fehlernährt, mangelernährt. Auch für diese Frau durften wir beten und ihr zusprechen, dass ihr Kind leben wird. Jetzt ging es zu schnell. So, Hausbesuche haben wir ganz viele gemacht. Wir haben die Leute in ihren Häusern besucht. Leute teilweise, die gottgläubig sind, teilweise, die nicht gottgläubig sind. Hier betet, haben wir eine Familie besucht und die Angela, das ist die Frau in der Mitte, die Biggie steht da drüber mit dem rosa Hemd, die betet für sie. Die hatte vorher ein Wort vorbereitet, einen Wortbeitrag für den Hausbesuch und hat den dann komplett über den Haufen geschmissen, weil sie gesagt hat, hier will ich mein Zeugnis geben, hier gebe ich nicht das weiter, was ich vorbereitet habe. Haben wir uns also führen lassen, weil diese Frau hat 4 Angehörige ihrer Familie schon verloren und sie ist die Tochter der Schamanen im Urwald. Und diese Schamanin regiert die ganze Urwaldregion. Die ist 94 Jahre alt und diese Schamanin hat viele, viele Menschenleben auch schon auf dem Gewissen, auch aus der eigenen Familie. Wir dürfen uns nichts vormachen. Menschen, die ihr Leben dem Teufel hingeben, die werden vom Teufel gefordert und der Teufel fordert Opfer. Und diese Opfer kommen auch aus der eigenen Familie. Und die haben schon ganz viele Menschen verloren. Aber auch die Biggie hat tatsächlich in ihrer Familie schon Schicksalsschläge erlebt, konnte das weitergeben und wir konnten dann für die Familie beten und die ganze Familie segnen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, man hat selten so viel Berührung und Tränen gesehen wie unter solch einem Gebet. Also auch an der Stelle waren wir mit Sicherheit an der richtigen Stelle zur richtigen Zeit. Hier war dann wieder ein Gottesdienst, wie gehabt, es gab 2 Gottesdienste die Woche. Das ist jetzt nichts Besonderes, das Bild ist leider ein bisschen klein, ganz hinten links ist der Helmut, das war ein Mann aus der Ekleser Zelle, der auch mal mit wollte, haben wir gesagt, dann komm dazu. Der spielt die Drums. Der sagt, ich kann nur Drums. Ja, dann haben wir gesagt, dann fragen wir mal, ob wir einen Drummer brauchen. Und was fehlte? Der Drummer fehlte. Wunderbare Drums, aber kein Drummer da. Also hat Helmut die Drums gemacht und den Rhythmus vorgegeben. Wunderbar. Aber man hat uns auch praktisch dienen lassen, weil mit dem Wort kann ja jeder. Ja, und das ist Tim, wir haben da eine ganze Schule angestrichen. Das ist übrigens bei 30 Grad annähernd 100% Luftfeuchtigkeit in der Mittagszeit auch anstrengend, habe ich feststellen müssen. Also das ist körperlich anstrengend, aber auch ein Vorbild für die Menschen, dass sie sehen, da kommen Leute nicht nur zum Gucken, sondern die können auch mit anfassen. Ich glaube, die Person ist leicht zu erkennen. Das ist unsere liebe Helga, das ist nur ein Beispiel ja, des Dienstes. Es wurde nicht nur die Schule angestrichen, sondern es wurde ein neuer Weg, wurde zementiert, also so ein überdachter Gang. Und hinter der Schule hat der Diego, während wir da waren, eine Wasserzisterne gebaut. Und da mussten der Turm musste einzementiert werden in den Boden. Und da Zement teuer ist, die Steine aus dem Fluss aber, naja, im Urwald für lau, also man nimmt die einfach, schmeißt die auf den LKW und schüttet sie dann dahin. Ja, dann wurden die Steine da aber einfach am Straßenrand abgekippt und eben nicht oben bis zur Baustelle. Und dann musste es halt auch noch jemanden geben, der diese Steine einsammelt, nach Größe schön sortiert, ja, und dann in die Löcher für die Zementfundamente schüttet, damit man wenig Zement braucht, weil Steine billiger sind. Ja, und die Helga ließ es sich nicht nehmen, diese Steine mit einzusammeln bei 30 Grad. Ich habe das auch eine Zeit lang gemacht, habe es dann freiwillig anderen überlassen, wie ich zugeben muss. Dass die Helga dann die andere wurde, hatte ich nicht erwartet. Als sie dann noch anfing, die 40-Kilo-Säcke den Berg hochzuschleppen, hat man sie freundlich unterstützt. Ein Dienst, noch ein Dienst, das sind 160 Hotdogs in einer Schule. Alle handgemacht von lieben Händen. Die werden damit ganz viel Krautsalat gemacht. Ja. Und einer Mayonnaise-Ketchup-Mischung, das gibt es da fertig. Das ist ganz praktisch. Also in der Schule auch Essen verteilen. Das nochmal zurück. So, Hilfsgüter. Der Diego nimmt den Großteil seines Geldes, was er hat, und kauft solche Beutel ein. Da ist hauptsächlich Salz drin, Reis, Öl, Hygieneartikel. Das ist das, was den meisten Menschen fehlt. Im Urwaldgebiet leben über 90% von Landwirtschaft. Und die können davon gerade leben, aber können wenig von dem verkaufen. Es ist also nicht so, dass da riesen Bananenplantagen sind und das Zeugs da massenweise exportiert wird. Das heißt, diesen Mangels, die haben in der Regel wenig Geld. Und überall, wo wir waren, haben wir eigentlich diese Lebensmittel Pakete verteilt. Das ist auch die Art und Weise, wie Diego arbeitet. Er gibt das weiter und hat eigentlich immer auch ein Wort Gottes dann für die Leute. Es ist also eine sehr, sehr praktische Arbeit da im Urwald. Hier sind wir an der Stelle, wo die Hasti auch gepredigt hat und wo wir dann weiter in den Urwald gegangen sind, später in dieses Schamanendorf. Das haben aber nur 4 Leute gemacht aus unserer Gruppe, weil der Weg 8 Stunden lang zu Fuß war. Das ist übrigens auch eine Art des Dienens. Es soll ja jemanden aus unserer Kirche geben, der meinte, den Markt leer kaufen zu müssen. 60 Tafeln Schokolade, könnt ihr sagen, machen auch in Costa Rica Freude. Ja, mal Gentleman sein, ja, einfach mal den Regenschirm spannen, wenn es schüttet ohne Ende, zum Gottesdienst jemanden vom Auto bis zur Tür begleiten. Das ist auch ein netter Dienst. Da in diesem Zusammenhang auch nochmal danke an unser Welcome-Team, die das ja hier auch machen, die Leute willkommen heißen und dafür sorgen, dass die Leute einen Parkplatz finden und hier trocken und sauber in den Gottesdienst kommen. Das haben wir dann da auch einfach mal gemacht. Und im Endeffekt hat das was mit Herzlichkeit zu tun. Und Herzlichkeit war möglicherweise ein Hauptschlüssel unserer Gruppe, weil das ist im Nachhinein, wie wir festgestellt wurden, am meisten vermisst worden. Also als wir abgereist sind, hat man uns vermisst, der Herzlichkeit wegen. Also es gab viele Menschen, die wollen das behalten. Das Bild ist ungefähr 30 Sekunden, nachdem wir das ist an der Schule, die wir angestrichen haben, entstanden. 30 Sekunden, nachdem wir da angekommen sind, entstanden. Und ihr wisst ja, wie die Helga ist. Sie ist eine Waffe, muss ich ganz ehrlich sagen, sie dabei zu haben, ist ein wichtiger Aspekt. Einfach die Menschen anlächeln. Ja? Und das Coole ist, wenn du kein Spanisch kannst und kein Englisch kannst, ja, du brauchst keine Sprache, das kannst du also wirklich lernen, wenn du die Leute einfach anlächelst und einfach mal umarmst. Man kann sie übrigens auch freundlich auf Deutsch ansprechen, die Leute erkennen die Melodie der Stimme. So, Orte, wie gehabt, den Ort hatte ich euch gesagt, das war von diesem Fürsten, da haben wir dann übrigens übernachtet, nachdem wir da abends gepredigt waren. Und die Unterlage, wie ihr seht, die Bettunterlage ist Holz. Also Komfortklasse, naja, hat was. Aber wichtig, dieser Ort ist, das möchte ich kurz sagen, der ist vom Diego gebaut worden. Also am Ende des Urwalds, dieser ganze Holzunterstand, ich sag mal, die Möglichkeit überhaupt in diesem Dorf Gäste zu empfangen, das ist sozusagen das Gästehaus, ja, ist vom Diego gebaut worden. Also die Leute würden gar keine Gäste empfangen, gäbe es nicht diesen Unterstand. Dahinter ist noch eine offene Küche, ja, und ganz unten links sieht man jetzt nicht, gibt es halt eine Toilette. Das hat alles der Diego, unser Missionar im Urwald, gebaut. Ja, dieses Ding. Das ist auf dem Weg im Urwald und man stellt fest, Wasser ist das Überleben. Das da rechts ist der Diego, vorne ist mein Junior und da hinten bin ich. Und wie ihr seht, diese Dinger, die wir in der Hand haben, sind Wasserfilter. Die sind essentiell notwendig. Du kannst so viel Wasser gar nicht schleppen, wie du trinkst. Ja, ich glaube, 5 oder 6 Liter trinkst du dann auf 8 Stunden Wanderung. Du kannst nicht so schnell schwitzen, wie du es eigentlich nachschüttest. Und deswegen haben wir Wasserfilter mitgenommen. Da konnten wir an jedem Bachlauf und Flusslauf konnten wir uns Wasser nachfüllen. Und wir sind auch ungefähr 32 Mal durch einen Fluss durchgelaufen. Also Gelegenheit zum Wasser auffüllen gab es genug. Ups, das war viel zu schnell. War das das? Genau. Genau, Bananen. Bananen sind das Beste, kann ich euch sagen. Sind das absolut allerbeste? Jetzt weiß ich, ich habe fast 60 Jahre alt werden müssen, um rauszukriegen, dass Bananen das Beste sind. Wenn du ohne was zu essen losläufst, weil wir hatten gedacht, das wäre organisiert gewesen. War es nicht. Ich hatte noch ein paar Müsli-Riegel dabei. Das ist dann für 8 Stunden auch nicht manches, wenn man die auch noch teilen darf. Ja, und dann so nach 6 Stunden so eine frische Banane isst, ihr könnt euch das nicht vorstellen, was das mit einem macht. Halleluja, danke Jesus für die Bananen. So, der nächste Unterstand, der sieht dem vielleicht ähnlich, was er vorhin gesehen hat. Das ist auch nicht so spektakulär. Das ist mitten im Urwald in KBK, heißt diese Gegend. Wie gehabt in dieser Gegend, wo dieses Schamanendorf ist. Schamanendorf ist übertrieben, ist eigentlich eine Häuseransammlung. Die sind alle immer ein paar Kilometer auseinander, so wie eine amerikanische Farm, weil das Land sehr dürftig ist und die haben überall Felder rundherum und man kann eben auf dem einen nur Bananen anpflanzen, auf dem einen nur Mais oder Reis. Die müssen zum Teil auch mehrere Stunden laufen, um ihre Felder zu erreichen. Deswegen ist diese Häuseransammlung im Urwald extrem weit verteilt. Und auch diese Stätte hat der Diego gebaut, damit man da überhaupt hinkommen kann. Also man kann nicht bei den Leuten im Haus übernachten. Das geht nicht. Das will man übrigens eventuell auch nicht. So, das ist der Blick da, wenn es dann abends dämmert oder morgens dämmert, ja, von diesem Ding aus, so im Urwald, so ist das dann da. Es war halt Regenzeit, es war nass. Dieses Gebäude steht direkt neben der Unterkunft, das würde ich jetzt mal Küche, Versammlungsraum nennen. Die Hasti nannte es auch Kirche und hat eigentlich recht damit, weil tatsächlich da drin ist eine Feuerstelle und man hat sich darin versammelt und tatsächlich haben wir nur ein Haus im Urwald besucht. Die Leute sind zu uns gekommen, wir haben abends was zu essen gekocht, wir haben mal zusammen gegessen, haben dann Wort Gottes weitergegeben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie so extrem erlebt, dass Leute das Wort Gottes nicht ertragen konnten. Weggeguckt haben, wenn man die angeguckt hat beim Predigen. Also der Schamanismus, der da gelebt wird, der Einfluss dieser 94-jährigen Schamanin auf die Menschen ist unglaublich. Also das ist der absolute Wahnsinn. Das ist wirklich ein Kampf gewesen, auch der Weg in den Urwald. Ich hatte also wirklich psychische und physische Schmerzen und die sind erst durch Gebet, durch 2 Stunden Dauergebet besser geworden. Also der Widerstand, den wir da erlebt haben, sowas habe ich noch nie erlebt. Und jetzt wisst ihr eben, was ein Hauptteil der Aufgabe vom Diego ist. Es ist nämlich im Endeffekt da, den Fluch im Urwald zu brechen, ja, dass die Menschen eigentlich frei werden. Die Schamanin verhindert auch, dass da eine Schule gebaut wird, weil dann Menschen mit Bildung haben eben der Chance, diesem ganzen Dorfkult zu entgehen. Wenn du aber komplett abhängig bist von dem bisschen, was du da anbaust und sonst keine Ernährungsmöglichkeit hast, musst du halt vor Ort bleiben. Und so hat sie die eigentlich alle unter Kontrolle. Also es gibt keine Schulbildung im Urwald. Und wir haben die Enkelin von der Schamanin getroffen, die ist 12 Jahre alt, die sah aber auch kaum aus wie ganz kurze Haare, ganz anders als alle anderen. Der Diego sagte auch, der ist schon ein Großteil ihres Lebens genommen worden von dieser Schamanin. Sie lebt bei der Schamanin. Ich habe dieses Mädchen gefragt, was du den ganzen Tag machst. Die sagte, ich esse, ich schlafe und ich wachse. Das war die Antwort einer 12-Jährigen. Das war schon sehr merkwürdig. Ich bin sehr dankbar, dass unsere, wir hatten noch eine andere Übersetzerin dabei, die mit im Urwald war und die Hasti als Mädchen, als junge Frauen für dieses Mädchen suchte dann tatsächlich den Kontakt und hatten die Möglichkeit, für sie zu beten. Und ich glaube, dass dieses Mädchen der Schlüssel ist im Urwald. Ich bin ganz sicher, dass das der Schlüssel ist, da irgendwann mal Veränderung hinzubringen. Das Anliegen war, sie würde gerne in die Schule gehen, das möchte sie gerne, und sie möchte nicht mit 12 Jahren schwanger werden. Weil sie sagt, 2 Mädchen, die sie kennt, die sind beide schwanger mit 12 Jahren. Und das möchte sie nicht. So, und da konnten wir dann dafür beten. Also da ist viel Arbeit zu tun und die Arbeit da ist unglaublich sensibel. Also du kannst da eben nicht mit der Keule hingehen. Man muss wirklich, er sagt, bitte keine physischen Bibeln mitnehmen, keine Gegenstände, gar nichts. Ja? Bibel auf dem Handy, den Leuten Wort weitergeben, nichts Schriftliches weitergeben, keine Gegenstände weitergeben, die von der Schamanin bebetet werden können, also in negativer Weise. Ja, also da, die Arbeit ist langwierig, aber ich glaube, das ist halt zielführend. Das ist wirklich ein langer, langer Weg. Und da dürfen wir auch für den Diego und sein Team beten. Das ist unser Haupthaus gewesen, das ist das Gästehaus auf dem Gelände im Urwald. Unten ist ein Küchenaufenthaltsraum und oben durften wir schlafen. Es gab einen Raum für Frauen, einen für Männer. In diesen relativ großen Räumen gab es 2 Betten für jeweils 6 Personen, die wir uns nicht geteilt haben. Es gab dann noch eine Menge Luftmatratzen für den Boden. Es gibt keinen Nagel an der Wand und keinen Schrank, also man lebt schon aus dem Koffer. Anders geht es halt nicht. Sehr robust. Aber es gab Duschen und da ist man dann sehr dankbar für. Duschen sind auch nach Bananen, glaube ich, eine ganz tolle Erfindung. Duschen sind super. Das ist die Kirche, die ist hinter unserem Haus. Ja, der links ganz klein ist der Diego und rechts da hinten dieses kleine einstöckige Gebäude, das, ich glaube, das sind nur 2 oder 3 ganz kleine Räume, da lebt der Diego mit der Tabea und der Leni, mit der Familie, die leben da drin. Und die Kirche da unten drunter, ja, also oben ist der Kirchenraum, da geht eine Treppe hoch und unten drunter, da sind jetzt frisch renovierte Kinderräume gefliest und das ist gemacht worden mit dem Geld, was die Kirche gespendet hat am Weihnachten, damit ihr wisst, was damit passiert ist. Da sind die gut 8.000 Euro reingeflossen, da war nur festgetretene Erde. Da sind jetzt Fliesen drin, da sieht es jetzt so aus. Ja, mit einer runtergezogenen Decke, einer vernünftigen Beleuchtung, einem sauberen Boden. Also die Kinder müssen jetzt nicht mehr im Dreck spielen, wenn in der Regenzeit ist halt permanent Schlamm da, sondern die können da jetzt einfach spielen. Auch da wieder unsere Leute, wir machen oben Gottesdienst, unsere Leute machen unten mit den Kindern gerade Kindergottesdienst. Menschen, wen haben wir an Menschen getroffen? Ganz viele Menschen, man kann sie gar nicht alle aufzählen. Viele werden sie vielleicht erkennen, weil das links ist die Anna Fuchs. Die Anna, die ist für 11 Monate in Costa Rica, die ist aber in San José und die haben wir in die Kirche eingeladen, wo wir dann predigen und dienen durften und die ist netterweise zu uns gekommen. Hatten wir eine kurze Zeit die Möglichkeit, auch sie zu treffen, sie zu segnen und ihr ein XXL-Glas Nutella mitzugeben. Das ist wichtig. Wer ist das? Das ist einmal die Annie oder Anna. Annie heißt sie eigentlich, aber im Englischen sagt man Annie. Sie sagt auch Annie Brown. Die hat uns die meiste Zeit übersetzt. Ja? Und die hat da gerade eben die Leni auf dem Arm. Aber die Annie, was ich an ihr so besonders schätze, warum ich sie hier zeige, wir erwarten die Annie wahrscheinlich im Mai nächsten Jahres hier in Deutschland. Ja? Sie gehört in San José zu der Kirche vom Diego, die ihn entsandt hat. Die hat uns 10 Tage begleitet. Sie ist Anfang 30, gelernte Zahnärztin. Und dann habe ich ihr gesagt, was denn der Diego ihr bezahlt für diesen Job. Ja, er hat die 14 Euro fürs Busticket bezahlt. Und sie darf auch mit uns zusammen essen. Also sagt es Dienst. Das ist für mich ein Dienst, euch hier zu übersetzen. Das steht auch völlig außer Frage, dass ich dafür bezahlt werde. Das war auch nie ihre Intention. Und dann habe ich gesagt, was ist deine Vision? Das war spannend. Sagt sie, ich möchte Missionarin in Deutschland werden. Also die dürfte ihr schon mal mit ins Gebet nehmen. Und dann habe ich gesagt, am dringendsten hat es aber Ostdeutschland nötig. Und ich habe gesagt, das könnte für dich eine echte Challenge werden. sagt sie, ist mir völlig egal und Geld spielt auch keine Rolle, ich werde halbtags als Zahnärztin arbeiten. Ich weiß, dass es in Deutschland mit Mission und Geld schwierig ist. Und die kennt amerikanische Missionare, wo das gar kein Problem ist. Also die Frau ist gut vorbereitet, muss ich ganz ehrlich sagen. Sagt, sie lernt auch ein bisschen Deutsch. Und wie gehabt, ich hoffe, dass wir sie im Mai hier begrüßen dürfen. Den Knaben will ich euch zeigen. Ich meine, der Linke spricht gleich selber. Der Rechte, ja, ich weiß gar nicht, hast du den Namen schon? Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ne? Den will ich euch einfach nur zeigen, weil das ganze Missionsgrundstück, das ist ein Nachbar vom Diego, das hat er den kostenlos zur Verfügung gestellt, weil der Diego hat ihn kennengelernt, ist er hingezogen und der sagt, ich mache hier was für Gott. Da sagt er, wenn das für Gott ist, ist das für lau. Also es braucht auch einfach mal Menschen, die mal richtig was raushauen und sagen, hier das ganze Land, das schenke ich dir und da kannst du jetzt deine Kirche drauf bauen, dein Gasthaus. Ja? Und er kommt auch ein, zweimal dahin, um dann die Außenbotanik mit der Machete etwas zurückzustutzen, damit der Urwald das Gelände nicht wieder komplett einnimmt. Menschen, diese Menschen zeige ich euch nur beispielhaft, das war ein Haus in der Talamanca-Region, nicht in KBK, nicht im Urwald, aber das sind alles Menschen aus dem Urwald, die da zum Teil leben, weil sie medizinische Hilfe brauchen. Und medizinische Hilfe gibt es im Urwald gar keine. Alle 3 Monate fliegt mal ein Helikopter tatsächlich hin mit einem Arzt, aber sonst eben nicht. Und da wohnen eben Menschen, die eben medizinische Hilfe brauchen. Auch dieses Haus übrigens hat der Diego gebaut und aber die Leute sind eben ganz traurig, weil sie von anderen Menschen abhängig sind, weil sie kein Land haben. Sie haben eben jetzt nur dieses Haus, müssen also nicht unter einer Zeltplane schlafen, aber sie haben kein Land, wo sie was anbauen können. Und was anderes als Landwirtschaft kennen die eben nicht. Ja? Aber auch diese Menschen sind immer wieder für den Diego ein Schlüssel, Gottes Wort weiterzugeben und das eben wieder rückwirkend in den Urwald zu bringen. Da links das Baby ist 4 Wochen alt. An dem Tag sind die wieder zurück in den Urwald gegangen, zu Fuß mit dem Kind. Wir haben sie ein Stück begleitet dabei. Ja, Menschen, links Diego in der Mitte, das ist sein Nachbar, das ist der Pastor in San Miguel. Ja, also es gibt noch ein paar andere Kirchen da, die paar kleinen Kirchen kennt man. Was wir auch da festgestellt haben, überall von der Historie, Animismus, Schamanismus, viele, viele Angriffe. Also dieser Pastor ist auch extrem angegriffen. Der sieht vielleicht sonntags nicht so aus, aber auch der Diego, wie ihr seht, der läuft eigentlich immer nur in kurzen Hosen, Gummistiefeln und T-Shirts, die Löcher haben durch die Gegend. Das sind halt so, ist der Pastoren-Look da. Ich habe mir dann ein T-Shirt genommen und Löcher reingeschnitten, weil ich gesagt habe, das scheint jetzt hier so der Look zu sein, das trägt man hier. Aber wir haben bei ihm halt gesehen, der machte gerade also eine neue Bodenplatte in seiner Kirche aus Zement und dann zieht man halt nicht sein Sonntagshemd an, sondern das, was man sowieso vielleicht irgendwann mal entsorgt. Ja, das sind die Menschen. Also auch dafür können wir beten. Das ist total wichtig, dass wir das tun. Das ist jetzt, vorne ist Dennis. Das ist im Prinzip, sage ich mal, die rechte Hand vom Diego. Und hinten ist der Diego auf dem Fluss. Wir sind da auf dem Rückweg. Wenn ich den Diego beschreiben will, ich habe ihn gefragt, was machst du am liebsten? Ich sage, ich bin am liebsten mit meiner Familie zusammen und ich bin am liebsten mit Menschen zusammen. Und da sage ich, was machst du denn am wenigsten lieb? Ja, predigen. Oh, ich dachte, für einen Missionar ja ein schwieriges Thema, nicht zu predigen. Ja, aber es ist schwierig für ihn zu predigen. Ja, aber ich habe ihm gesagt, wie machst du das denn? Ja, sagt er, ich mache das eben praktisch. Ich gebe eben diese Geschenke weiter, die ich einkaufe und den Leuten gebe, die Dinge, die sie nicht haben. Und der Diego hat mittlerweile 22 Häuser für Leute gebaut, die das nicht haben. Alle von Hand mit der Kettensäge. Und das ist auch eine Art zu missionieren, weil da sagt er, du verbringst eine Menge Zeit mit den Leuten. Das ist eben seine Art zu arbeiten, das wollte ich euch mal nahebringen, das wusste ich so eben auch nicht. Und sowas kriegt man einfach nur mit, wenn man einfach so Leute mal persönlich besucht. Und letztendlich und zum Schluss möchte ich euch diese kleine Maus vorstellen, die jetzt 14 Monate alt ist. Sie ist ja die Leni, die Tochter von Tabea und Diego. Und auch die kriegt das mit, dass da Mission ist, weil der Diego ist viel unterwegs. Und da habe ich gesagt, wie ist denn das, wenn du weg warst und du kommst zurück? Wie reagiert deine Tochter? Ja, sagt er, wenn ich einen Tag weg war, dann stürmt die mir in die Arme und freut sich total, dass ich wieder da bin. Ja, und sage ich, wenn wir jetzt 3-4 Tage im Urwald unterwegs sind, dann sagt die, dann stürmt die mir nicht in die Arme. dann lehnt sie mich einen Tag lang ab und am nächsten Tag lässt sie mich nicht mehr los. Also uns muss bewusst sein, dass wenn man als Familie mit einem kleinen Kind im Urwald an der Front dient, dass natürlich die ganze Familie auch angegriffen und Anstrengungen erleiden muss und dass es auch bis zu so einem kleinen Kind runtergeht. Und dass es auch dem Diego und der Tabea bewusst ist und sie sagen, bis zu einem gewissen Grad nehmen wir das in Kauf, aber auf der anderen Seite versucht der Diego auch so viel Zeit wie möglich mit seiner Familie zu verbringen und das finde ich sehr gut. Was ist das Resultat dieser Reise gewesen? Warum sind wir da überhaupt mit 9 Leuten hingefahren? Ich würde sagen, was mich begeistert hat, wir konnten an jeder Stelle Salz und Licht sein, das haben wir ganz klar gespürt. Ja, wir konnten mit Leuten beten, konnten Leuten heilen, konnten durch Gesang dienen, durch Spiele, durch ganz viele Dinge, die ich euch hier in der Kürze nicht zeigen kann. Ja. Was mich am allermeisten begeistert, dass es die Gruppe zusammengehalten hat. Es hat überhaupt, also wirklich wenig Stress gegeben. Ja, das fand ich total super. Und das Allerschönste war, zum Schluss haben wir Feedback gemacht und dann haben wir mal in die Runde gefragt, wie war es vorher, wie war es nachher. Und allein 4 Leute haben gesagt, ich hätte nie im Leben geglaubt, dass ich eine Andacht halten kann oder predigen kann. Und es ging doch. Und deswegen kann ich euch eigentlich nur ermutigen, mal aktiv unterwegs zu sein, so auch außerhalb der Kirche, weil alle 9 Mitglieder dieser Gruppe haben ganz starkes Wachstum erlebt. Man ist den nächsten Schritt gegangen. Dafür muss er halt mal im Geistigen auch den Fuß in den Jordan setzen und nasse Füße kriegen. Aber dann, mit Gottes Hilfe, kannst du wirklich alles. Und das haben wir wirklich erlebt. Und ich glaube, das hatten auch Diego, Tabea und das ganze Team erlebt und die haben sich sehr gefreut. Und von denen soll ich euch ganz herzlich grüßen. In Jesu Namen. Amen.
Genau, ursprünglich war abgemacht, dass Rainer so alles vorstellt und ich ein kurzes Wort dazu gebe. Aber ich muss auch kurz von der Reise berichten. Und zwar wollte ich euch mitteilen, dass das alles, was wir erlebt haben, hat Gott uns erleben lassen. Er in seiner Barmherzigkeit und Gnade wollte uns Deutschen, die wir von Deutschland kamen, ehren. Und es wurde sogar eine Frau gesund. Wie viel Humor hat Gott? Er ehrt uns damit. Ich habe das erlebt, wie diese Frau heil wurde, den Stock weggeschmissen hat in der Gemeinde, wovon Rainer eben berichtete. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich habe es irgendwie innerlich nicht geglaubt. Ich habe gedacht, ja okay, cool, Stock weggeschmissen, wer weiß, was da jetzt los war. Lena hat für sie gebetet, ja, Emotionen. Ich bin ehrlich mit euch. Wir lesen es in der Apostelgeschichte, dass Petrus im Gefängnis war und die ganze Gemeinde betet, dass er frei wird. Petrus wurde frei, er klopft an der Tür. Die Gemeinde ist im Gebet für Petrus und man sagt, der Petrus, für den wir beten, der ist vor der Tür. Und die Gemeinde sagt, ja, da kann er jeder sein. Der Petrus kann doch jetzt nicht vor der Tür stehen. Aber liebe Zuhörer, liebe Gemeinde Langenfeld, wenn wir beten, gehen Ketten auf, gehen Gefängnisse frei, werden Menschen gesund, werden Menschen heil. Und als dieser Pastor anrief und nach 3 Tagen gesagt hat, hör mal, das waren keine Emotionen. Die Frau läuft immer noch rum, ohne Stock, sie wurde gesund, Halleluja. Das war eine Backpfeife für mich ins Gesicht. Wir müssen glauben für das, was wir beten. Und eine lustige Sache noch, die Rainer vergessen hat, die muss ich euch erzählen. Helga wurde verhaftet. Wir waren im Flughafen Frankfurt, weil wir von Frankfurt nach Düsseldorf geflogen sind. Und sie hat eine Schere in ihr Koffer getan. Rainers Schere. Ins Handgepäck. Und das muss ich euch kurz berichten als Gemeinde, weil wir wollen einfach mit euch auch diese Einheit, diese Freude teilen, wie lustig das war. Polizisten mit so welchen Maschinengewehren kamen dann auf einmal dahin. Und ich dachte, was ist los? Ja, Helga wird verhaftet. Wie Helga wird verhaftet? Sie hat eine Schere dabei. Und sie wurde vom Polizisten abgeführt. Vor unseren Augen. Und wir hatten noch einen Flug, der eigentlich wir nehmen mussten. Wir sagten, wir bleiben alle hier. Wir warten, auch wenn wir den Flug verpassen. Helga war für uns ein Segen in dieser Reise. Und ich danke Gott, dass er dir und uns das geschenkt hat. Und das Lustigste ist, sie wird abgeführt und sie ruft, ja, ich wollte schon immer mal verhaftet werden. Später haben wir mitbekommen, dass sie den Polizisten von ihrem allerbesten Freund Jesus erzählt hat. Und die Reise war einfach sehr, sehr schön. Ich ermutige jeden, so eine Reise mal mitzumachen. Ich gehe ganz kurz in eine Geschichte rein, in 1. Könige, Kapitel 17. Gemeinsam lesen wir die Geschichte und ich möchte ein paar Gedanken dazu teilen. Ja. Da sagte der Herr zu Elia, geh nach Phönizien in die Stadt Zapat und bleib dort. Ich habe einer Witwe den Auftrag gegeben, dich zu versorgen. Sogleich machte Elia sich auf den Weg. Am Stadtrand von Zapat traf er eine Witwe, die gerade Holz sammelte. Er bat sie um einen Becher Wasser. Als sie davoneilte und das Wasser holen wollte, rief er ihr nach, bring mir bitte auch ein Stück Brot mit. Da blieb die Frau stehen und sagte, ich habe kein Krümelbrot mehr, sondern nur noch eine Handvoll Mehl im Topf und ein paar Tropfen Öl im Krug. Das schwöre ich bei dem Herrn, deinem Gott. Gerade habe ich eine Holzscheite gesammelt. Ich will nun nach Hause gehen und die letzte Mahlzeit für mich und meinen Sohn zubereiten. Danach werden wir wohl verhungern und sterben. Bis hierhin. Diese Witwe, ich erzähle euch kurz den Hintergrund, lebt in Hungersnot. Zur damaligen Zeit wurde dieser Prophet Elia verfolgt von dem König Ahab. Und weil er auch hungerte, befohl ihn Gott, geh, ich sag dir, wo du deine nächste Nahrung bekommst. Interessant ist, dass Gott nicht Vögel vom Himmel schickt, wie er es schon mal gemacht hat, dass er nicht aus einem Felsen Wasser rauskommen lässt, dass er es nicht wieder regnen lässt, sondern manchmal handelt Gott ganz anders, wie wir denken. Er gebraucht das bisschen, was du und ich hast, um etwas Großes zu tun. Gott ist doch derjenige, der Wunder tut. Ja, öfters denke ich, Gott, dann mach doch einfach ein Wunder, dass wir jetzt alle gesund werden, dass wir jetzt alle heil werden, dass wir jetzt alle befreit werden, dass es jetzt wieder Hoffnung gibt. Doch Gott erprüft den König, den Propheten Elia, ob er gehorsam ist. Und er prüft auch diese Frau, den ihr gesagt hat, da kommt ein Prophet, den musst du was geben. Aber unverschämt finde ich, wenn ich diese Geschichte lese, dass diese Frau gar nichts mehr hatte. Sie hatte ja nur noch ein Stück kleines Brot, ein bisschen Mehl und ein bisschen Öl. Mehr hatte sie ja nicht. Und sie wusste, wenn das aufgebraucht ist, sterbe ich. Sie war nicht eine Frau des Reichtums. Sie hatte nicht einen Versorger zur damaligen Zeit. Wenn der Mann nicht da war, ja, dann war der Versorger weg. Dann gab es nicht ein Einkommen. Da gab es nicht Essen auf dem Tisch. Da gab es nicht Schutz. Und da gab es auch keine Sicherheit. Aber wir wissen, dass Gott ein Gott der Witwen ist. Ein Gott, der nicht Frauen, die alleinerziehend sind, alleine lässt. Für alle alleinerziehenden Mamas, für alle Witwen, die zuhören. Gott ist mit euch. Er ist euer Versorger. Er ist euer Ehemann. Er will euch schützen. Er gibt euch täglich das, was ihr braucht. Nicht mehr manchmal, sondern das, was ihr braucht. Wisst ihr, wenn der Kühlschrank voll ist, dann kannst du gut vertrauen. Dann sagst du Halleluja, Gott ist gut. Schmeckt die Spaghetti gut wieder. Aber wenn der Kühlschrank leer ist, wenn du weißt, setzen wir uns kurz in diese Szene rein, das ist mein letztes Essen. Und nachdem ich das gegessen habe oder meinem Sohn, meinem Kind gegeben habe, muss mein Kind sterben. Ich glaube, wenn wir unsere Kinder leiden sehen, das ist was ganz Schlimmes. Wenn meine Tochter, kleine Tochter Fieber hatte letztes Mal, ich habe gebetet zu Gott, Gott bitte, nimm mir das weg, gib mir den Fieber. Kennt ihr das? Den Schmerz kann doch keiner ertragen. Und diese Witwe, sie ertrug diesen Leid, aber sie gab die Hoffnung nicht auf. Und das möchte ich euch heute mitgeben. Gib das bisschen, was du hast. Wir lesen, dass sie Holzstücke sammelte, um dieses letzte bisschen noch zu machen. Vielleicht hätte ich in ihrer Situation das bisschen noch weggeschmissen aus Wut und gesagt, wo bist du, Gott? Wieso lässt du das zu, dass wir jetzt verhungern und sterben? Aber es steht geschrieben, sie ging raus. Sie sammelte noch mal Holz. Sie machte sich noch mal auf den Weg. Für sie war es wichtig, nicht aufzugeben. Und vielleicht gibt es heute hier Zuhörer, die aufgegeben haben. Innerlich gesagt haben, ich bin tot. Ich sterbe. Mein Leben hat keinen Sinn mehr. Ja, vielleicht auch Menschen, die sich schon vorbereitet haben, zu sterben. Heute höre dieses Wort von Gott. Gib das bisschen, was du noch hast. Dieses bisschen Leben in dir. Diese bisschen Hoffnung, die vielleicht noch da ist. Gib das Jesus ab. Es scheint unverschämt. Es kann sein, dass du sagst, was willst du denn noch von mir, Gott? Ich habe doch gar nichts mehr. Ja, dieses bisschen, was du hast, gib es Gott. Du wirst nicht enttäuscht werden. Er will das, worauf du noch vertraust. Diese Witwe, sie vertraute noch auf dieses kleine Stück Brot. Sie sagte, dieses kleine Stück Brot lässt mich noch leben. Es ist nicht so. Es ist nicht so, dass du denkst, diese Arbeit lässt mich noch leben. Dieser Freund, den ich noch habe, lässt mich noch leben. Diese Situation, diese Kirche, diese Gemeinde, diese Umgebung. Nein, es ist Gott allein, der dich leben lässt. Es ist Gott allein, der dein Leben in seiner Hand hat. Über unser Leben entscheidet Gott. Er ist derjenige, der Leben gibt. Und er kann es auch in Überfluss geben. Aber gib das, was du hast. Und gib nicht auf. Wir durften in Costa Rica erleben, wie Menschen, die wirklich wenig hatten, uns so viel gegeben haben. War es nicht so, Helga? Wir waren bei den Leuten zu Hause. Ihr habt gesehen, wie die wohnen, auf Holzbrettern. Die haben noch nicht mal ein Sofa, den sie uns anbieten konnten. Noch nicht mal einen Tisch. Ja, nicht irgendwelche exklusive Getränke oder Essen. Aber selbst wenn sie uns eine Banane gegeben haben. Selbst wenn sie uns irgendwas gegeben haben, wo sie sich Mühe gegeben haben, wo ein Herz hinter war, wo Liebe hinter war. Wisst ihr, Gastfreundschaft erkennt man, indem wir sehen, wie Liebe dahinter ist. Du kannst zu jemandem nach Hause gehen, der reich ist, der dich bewirtet, ein Drei-Gänge-Menü gibt, aber du merkst, er guckt auf jeden Löffel, den du in den Mund steckst. Er schaut dich an und denkt, wann ist der bald fertig? Weil keine Liebe dahinter ist. Jesus hat man nicht geliebt. Er ging zu Pharisäern nach Hause, doch die Pharisäer liebten ihn nicht. Und deswegen sagten sie über ihn, guck mal dieser Säufer, guck mal wie viel er trinkt. Guck mal dieser Fresser, schau mal wie er frisst. Das sagten Pharisäer über Jesus. Wisst ihr warum? Weil sie ihn nicht liebten. Wenn du jemanden liebst, wenn ich zu meiner Oma nach Hause gehe, dann will sie, dass ich esse, 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 bis ich platze. Weil sie mich liebt. Weil sie mich in dem Moment glücklich machen will. Und ich bitte dich heute, nimm dieses Wort an, auch wenn es kurz war, aber es war von Gott. Er ruft dich an seinem Tisch. Dieser Tisch ist bereits vorbereitet. Jesus, er hat dieses Mahl für dich gemacht. Er sagt, schau mal, du musst nur noch kommen und mit mir essen. Und das, woran du noch festhältst, wo du sagst, das lasse ich nicht los, gib das ihm ab. Er nimmt es dir nicht weg, sondern er will dir noch mehr geben. Amen. Stehen wir gemeinsam auf. Ja, du hast Eindrücke heute erlebt von dieser Missionsreise. Aber nicht nur, weil wir dir einfach zeigen wollten, wie schön Costa Rica ist. Oder wie wir es geschafft haben, diese Tour zu machen, sondern vielmehr, wir feiern heute auch Erntedankfest, um deine Dankbarkeit vor Gott zu bringen. Sei dankbar, dass du Wasser hast täglich. Wisst ihr, dieses Weltbild hat sich bei mir komplett verändert, nachdem ich diese Philippinen- und Costa Rica-Reise gemacht habe. Wir wissen, dass wir in Deutschland leben und im Überfluss leben, Aber wisst ihr, wenn ihr wirklich in so ein armes Land geht, wo wirklich Mütter nicht wissen, wie sie ihre Kindern was zu essen geben, wo wirklich nicht Wasser da ist, wenn du sagst, darf ich einen Schluck Wasser? Und die sagen, oh, warte, ich muss erst zum Fluss 3 Kilometer gehen, Wasser filtern und dir bringen. Dann checkst du erst mal, wie wertvoll ist Wasser? Wie wertvoll ist all das, was wir hier im Überfluss haben? Bedenkt das einmal nach heute. Dank Gott dafür, dass wir auch in so einem Land leben, wo wir das Leitungswasser aufmachen und Wasser flieht raus. Wir dürfen es trinken. Wie es passiert. Ja, da sind Menschen hinter, da sind Firmen hinter. Aber du als Christ, dank doch Gott. Dank doch bei jedem Schluck Wasser Gott und sag Gott, danke. Danke, dass ich im Überfluss leben darf. Danke, dass ich mir keine Sorgen machen muss, ob es kalt oder warm wird heute. Weil ich in einem Haus mit Dach bin. Du bist mein Gott, du bist mein Versorger. Nicht meine Arbeit, nicht das Arbeitsamt. Gott ist es, der dich versorgt. Nimm das an. Ob das Wetter läuft, ob es Tag oder Nacht wird, auch das hat Gott in seiner Hand. Für alle Klimaschützer, die das hören. Kein Tag wird vorbeigehen, wo es nicht Tag und Nacht wird. Gott ist es, der bis zum Ende, bis er wiederkommt, Tag und Nacht machen lässt. Schmeiß alle deine Angst auf Jesus. Ich möchte mit euch gemeinsam noch beten. Jesus, ich danke dir, Herr, dass du mit uns bist. Danke, Herr, dass du diese Reise gesegnet hast. Danke, Herr, dass wir berichten dürfen davon. Und danke, Herr, dass dein Wort heute zu uns gesprochen hat, Herr. Dein Wort, wo du uns sagst, Herr, dass wir nicht aufgeben sollen, dass wir bis zum letzten Tag, ja, selbst wenn die Welt morgen untergeht, wie Martin Luther gesagt hat, dass wir heute noch einen Apfelbaum machen, pflanzen, dass wir nicht aufgeben, sondern weitermachen, Herr. Dass, wenn du wiederkommst, uns nicht im Schlaf findest, Herr, sondern in Arbeit, in Bewegung, sodass du uns sagen kannst, mein treuer Diener, Jesus, du bist der, auf den wir alle Hoffnung setzen. Du bist der, der neues Leben gibt im Überfluss. Und so bitte ich dich für jeden, der dein Wort heute gehört hat, dass er sich entscheidet, dir nachzufolgen. Denn du bist die Wahrheit, die alles verändern kann. Amen.